Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Amazon-Chef Jeff Bezos ist Fantasy-Fan, schreibt das Branchenmagazin Hollywood Reporter, weswegen die Streaming-Plattform jetzt angeblich verstärkt einsteigt ins Fantasy-Geschäft. Carnival Row ist die erste Serie, um die es heute geht, bei unserem Serienquartett, und Anna Wollner stellt sie vor.
Ja, es ist eine Fantasy-Serie, die vielleicht so ein bisschen versucht, das Loch nach Game of Thrones zu füllen oder auch zu stopfen. Ein Stoff, an dem selbst Guillermo del Toro mal interessiert war, damals allerdings noch als Film, und der jetzt seinen Weg zu Amazon Prime gefunden hat. 8 Folgen sind es in der ersten Staffel. Die zweite ist allerdings schon bestellt. Und Serienschöpfer ist Travis Beecham. Der hat unter anderem das Drehbuch von Pacific Rim zu verantworten. Und René Echevarria, der Drehbuchautor unter anderem von Star Trek Next Generation, Dark Angel, Carnival Row, basiert überraschenderweise nicht auf einem Fantasy-Roman, sondern ist ein Originalstoff. Die Serie ist benannt nach einer Amüsier- und Sexmeile im fiktiven Stadtstaat The Burg. Teil einer Welt, in der Chaos herrscht, weil es auf Nebenschauplätzen zahlreiche Kriege gibt.
The chaos of wars brought a new wave of refugees to these shores.
Our fate is safe no more.
This is our city.
They will never accept us. They will never understand us.
It's time for a fresh start.
Im Mittelpunkt der Handlung steht die Fee Vignette Stonemoss, die nach The Burg flieht, und der Ermittler Wycroft Philostrate, Philo genannt, gespielt von Cara Delevingne und Orlando Bloom. Ja, und der erste Pluspunkt dieser Serie, vielleicht auch der einzige Pluspunkt, sind die fantasievollen Namen. Die Serie fängt an wie ein klassischer Kriminalfall. Geschändete Leichen, denen die Leber herausgeschnitten wird, ein Band der großen verbotenen Liebe zwischen Vinny und Philo, das sie in der Vergangenheit irgendwann mal verbunden hat, was sich langsam entfaltet. Ja, und trotz dieses Fantasy-Settings in einem viktorianisch anmutenden London mit einem Touch Steampunk. Es gibt Feen, es gibt Pucks, es gibt eine Allegorie auf die Flüchtlingskrise und Rassismusdebatte, denn die Serie, die verzettelt sich sehr in ihrer seifenoperhaften Storyentwicklung, ein wenig in diesen vielen Nebenschauplätzen, bleibt dabei oder gibt dabei immer vor, ein wenig fantastisch zu bleiben.
Ja, nur dann haben wir ja alles besprochen, oder? Ich finde, Anna, du bist ein bisschen hart. Ich möchte irgendwie meine Lanze brechen. Ich bin überhaupt keine Vertreterin des Fantasy und fand, dass das mal irgendwie ganz interessant ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr parabelhaft ist. Der Bezug auf unseren heutigen Rassismus, auf den Umgang mit Flüchtlingen. Aber ich fand diese Welt, die da entstanden ist, an der ja Travis Beecham wohl 20 Jahre gearbeitet hat, doch irgendwie interessant und spannend.
Ich fand es auch gar nicht unspannend, aber mir kippte es irgendwann zu sehr ins Seifenoperhafte.
Also ich bin auch überhaupt kein Fantasy-Fan und ich muss sagen, gerade deshalb ist es eine Frechheit, das Ganze mit Game of Thrones auf einen Thron zu stellen. Haha. Ja. Game of Thrones ist eine epische Erzählung in einer ausgeklügelten Welt, und wenn du sagst, Susanne, er hat 20 Jahre an dieser Welt gearbeitet, dann frage ich, was hat er 20 Jahre gemacht? Das ist für mich keine Welt. Carnival Row ist eine Studiostraße, in der so getan wird, als gäbe es Sex und Kriminalität, und für mich ist das Ganze ja eine Seifenoper eigentlich, die versucht, Fantasy mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten zu verknüpfen. Und es scheitert auch stark, finde ich, an den beiden Hauptdarstellern und an Lando Bloom, der sein Schicksal als ewige Elfe.
Absolut.
Und ja, ich kann überhaupt nicht den Hype um, sagt man Cara Delevingne? Wahrscheinlich sagt man Cara Delevingne.
Ich glaube, man kann es, wir vernuscheln es einfach als
Cara Delevingne. Ich kann den Hype um sie überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, sie ist eine wirklich schlechte Schauspielerin, der ich keinen einzigen Gesichtsausdruck abnehme. Und ihre Action-Szenen, wenn man die sich mal in Zeitlupe anschaut, das ist wirklich, also früher hätte man gesagt Sport 4-. Also
aber da ist ja das Gute daran, dass sie, ich glaube, ab Folge 6 erstmal verschwindet und kurz vor Ende erst wieder auftaucht.
War eine Erholung,
viel
ja
zu hart. Und ich,
nein, wir
du,
sind
du hast
nicht
mich
zu
falsch
hart
verstanden, Susanne. Ich glaube, ich bin da tatsächlich eher auf deiner Seite. Also weil dieses Seifenoperhafte, das kann ja auch unterhaltend sein.
Also ich bin kein Fantasy-Fan und das werde ich auch nach dieser furchtbaren Serie nicht werden. Diese Serie ist das Frankensteins Monster der Fantasy-Serien. Es ist nämlich so eine Mischung aus altviktorianischer Sherlock-Folge mit diesem seltsamen Mystizismus, wo ich, meine größte Kritik ist, dass wenn du schon eine Welt entwirfst, die nach neuen Regeln mit Feenwesen und einem antiken Krieg, der irgendwie alles durcheinander gebracht hat, erzählt, dann mach diese Mythologie so glaubwürdig, dass ich sie verstehe. Aber mit dieser schlampigen Vorlaufsgeschichte, die man in der ersten Folge erzählt bekommt, wo du nichts begriffen hast und plötzlich sollst du das alles total fressen und sagen, das ist die Welt. Also diese Idee des Worldbuildings hat nicht funktioniert. Und was ich auch ganz schlimm fand, diese politische Allegorie, das ist so platt. Es liegt daran, glaube ich, dass die Serie mir die Mythologie, die sie verkörpert, nicht glaubhaft erzählt. Und wenn man schon eine Welt mit Feenwesen und Menschen, die Hüte tragen, mit Widderhörnern habe ich immer nicht verstanden. Wer sind diese Menschen?
Mit diesen, das sind Pucks.
Ja, aber warum tragen sie denn diese Hüte? Das ist auch so schlecht ausgestattet, diese Serie.
Sehr, sehr
man sieht, dass
aus.
Das rangetackert ist an die Köpfe. Ja. Was soll das? Alle trinken immer Tee. Habt ihr das gemerkt? Alle heißen Mima und Pipa und trinken permanent Tee. Das ist doch lächerlich.
Ich glaube, du hast lieber Schnaps getrunken beim Gucken dieser Serie.
Diese Serie war so schlecht. Was hat euch an dieser politischen Allegorie denn fasziniert? Das würde mich mal
Ich fand die Idee dahinter, den Versuch, das Ganze zu übertragen in die Fantasy-Welt, den fand ich interessant. Der ist aber absolut gescheitert. Also für mich ist das Ganze eigentlich eine Kindergeschichte, die mit, ja, ich sag mal, erwachsenen Einflüssen eben durch Sex und Kriminalität versucht wird, aufzuputschen zu einer erwachsenen, ausgegorenen Erzählung. Das ist es einfach nicht. Es ist Kindergarten.
Ich muss dazwischendurch immer so ein bisschen an The Alienist denken mit Luke Evans und Daniel Brühl. Könnte auch daran zu tun haben, dass Luke Evans und Orlando Bloom irgendwie identisch aussehen. Ja. Vor allem, wenn sie durch dieses historische Setting laufen. Ich glaube, es wurde in Prag oder Budapest gedreht. Und ich muss zugeben, die Figuren, also gerade die Nebenfiguren, der Puck, die Nachbarin, der Kanzler, die sind alle sehr, sehr schablonenhaft und das ist alles sehr, sehr vorhersehbar. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem nicht daran gestört.
Ich finde auch, Patrick, wenn du sagst, die erste Folge, die irgendwie diese Welt erschafft. Ich meine, entschuldige, welche Serie hat denn umfassend schon eine Welt entworfen, bei der man dann denkt, okay, jetzt habe ich das irgendwie geschnallt. Natürlich entblättert sich diese Welt erst in den nächsten Folgen. Der Anker sind Orlando Bloom und die Liebesgeschichte zwischen zwei Wesen, die irgendwie nicht so richtig zueinander kommen können. Das ist seit Shakespeare nicht anders. Und die Geschichte um Migration, den Umgang mit Flüchtlingen, finde ich zumindest interessant. Es gibt ja einen Krieg, der aber nicht gezeigt wird, weil alles in dieser Carnival Row stattfindet. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Man hätte das alles auch als großen Kampfmythos erzählen können. Macht man nicht, sondern man zeigt quasi die Kollateralschäden. Wie geht eine Nation damit um, wenn sie im Krieg verloren hat? Was stellt das an mit den Bewohnern?
Ja, also, nun nicht anhand von Figuren, also der Orlando Bloom geschenkt, soll er so sein, ein Mensch, der seine Vergangenheit nicht weiß. Aber diese ganzen Nebenfiguren, also diese Liebesgeschichte von dieser Nachbarin mit dem Puck, mit dem schwarzen Puck, ist das ja auch noch so eine Nummer. Alle sprechen perfektes viktorianisches Englisch, was mich auch extrem irritiert hat, weil ich dachte, die Serie möchte damit auch noch irgendetwas formulieren, diese Britishness dieser ganzen Serie. Es macht keinen Sinn. Und ich finde trotzdem, dass eine Serie sich in 7 Folgen noch stärker zu der eigenen Mythologie irgendwie bekehren kann, weil man flüchtet sich dann in diese emotionalen Liebesgeschichten, zeigt diesen Sex wirklich sehr lange, sehr langweilig und vor allem sehr düster.
Eine
und
Szene.
Ach, dieses Feenkammer-Sutra, es wird mich eh nicht wirklich betreffen. Ich kann ja nicht mal was mitnehmen aus der Serie. Also es fehlt mir da und ich fand sie vor allem sehr plump gefilmt mit extremer Dunkelheit. Also
sie war unglaublich dunkel.
Ja, und ich dachte, es liegt vielleicht an dem Gerät, aber ich habe dann überall heller geschaltet. Es ist sehr dunkel. Mhm. Ich fand die ganze Serie irgendwie ein bisschen sloppy in der Herangehensweise, in der Figur und Beschreibung.
Angeblich ist diese Idee ja seit 4 Jahren unterwegs unter den Machern und es gab wohl mehrere Personalwechsel und ich finde, genau das merkt man
das
der Serie
man,
an.
Ja.
Weil ich finde nämlich die Grundanlage, wie Susanne, wie du sie eben beschrieben hast, finde ich gut und ich würde gerne eine Serie sehen, die so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Aber
ich
es
auch.
Wird nicht umgesetzt, wird nicht eingelöst und das ist mein Problem.
Ihr seid euch alle viel zu einig.
Wir müssen bewerten, glaube ich.
Wir müssen bewerten, ja. Ich
das
halte die Lanze hoch. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt, glaube ich, hier alle gemeint. Nein, aber Patrick hat wieder einen neuen Ton rausgesucht.
Zwei sogar.
Zwei.
Ja.
Genau.
Es gibt eine Geschichte des Tons, denn es geht ja das Jahrzehnt zu Ende und der Guardian hat im September die besten Serien der letzten 10 Jahre zusammengefasst, der letzten 20 Jahre sogar. Und ich habe Platz 1 einfach mal genommen, denn auf Platz 1 waren die Sopranos. Und ich finde, wir verbeugen uns einfach mal von dieser Grundserie mit den Tops und Flops, die ich aus diesen vielen Staffeln Sopranos rausgeschnitten habe. Können wir doch anfangen, wenn wir Carnival Row bewerten. Anna, du hast sie vorgestellt, fang doch an.
Ja, ich bin da ganz auf Susannes Seite. Ich habe lange überlegt, aber am Ende ist die Serie für mich ein Top.
Ist das mein? Ah, beautiful. Yeah.
War nicht so leicht, sowas Positives von dem depressiven Tony Soprano
beautiful,
zu finden.
Beautiful. Jetzt wollen wir gleich mal einen anderen Ton hören, ne? Patrick Henrik, ich nehme an, ihr seid einer Meinung.
Ja, Flop.
Ja.
What the fuck are you doing?
Chill, take it easy.
I'm losing my balls over here.
Ja, das war nicht Soprano.
Eindeutig. Ach, schön, dass du es im Original genommen hast. So, jetzt darf ich, ne?
Ja.
Wir wollen noch mal das Beautiful hören. Top.
Ist das mein? Ah, beautiful.
Carnival Row auf Amazon Prime zu sehen, war die erste Serie in unserem dritten Serienquartett 2019.